Hallo liebe Podcast-Zuhörer und hallo Annette zum ersten Mal.
Hallo Nina.
Hast du dich jetzt schon ans Mikro und die Kopfhörer gewöhnt?
Das wird noch.
Okay. Du gucktest etwas suspekt zum Mikro rüber.
Neue Technik.
Neue Technik, aber man gewöhnt sich dran, ja, ich glaube auch.
Ja, hört sich gut an.
So, liebe Podcast-Zuhörer, unsere März-Folge ist ausgefallen, falls es euch aufgefallen ist. Dafür holen wir diese jetzt im April nach. Wir haben wieder tolle Buchempfehlungen für euch. Wir haben tolle Bücher, auf die wir uns freuen im nächsten Monat. Aber was stand jetzt im April an? Ich glaube, im April hatten wir jetzt den verkaufsoffenen Sonntag. City Art Projekt.
Ja, genau. Mit einem ganz tollen Bild von Chrissy Cardullo und ihrer Gruppe, den Ü70-Malerinnen. Ein super expressives, tolles Frühlingsbild, was auch sehr viel Anklang bei unseren Besuchern gefunden hat.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte allein zwei Leute, die gefragt haben, ob man das kaufen kann und wo man das kaufen kann. Es gab sehr viele Interessenten auf jeden Fall.
Genau.
Es war auch ein super Bild. Ja, richtig hübsch.
Richtig schön. Ein richtiger Eyecatcher fürs Schaufenster. Braucht ihr nicht mehr viel zu machen.
Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Genau.
So. Möchten wir direkt mit den Buchtipps anfangen? Möchtest du anfangen?
Ja, ich kann euch ein Buch wärmstens empfehlen, was so ein richtig toller Twist zwischen Sachbuch und Roman ist. Es ist das letzte, neueste Buch von Florian Elies aus dem Fischer Verlag und es heißt Liebe in Zeiten des Hasses.
Oh, das wollte ich auch noch lesen.
Ja, es ist so detailverliebt, ein ganz detailverliebtes, tolles Sachbuch, was uns wirklich Sachfakten näher bringt, aber es ist so unterhaltend wie ein Roman. Und es geht im Grunde um die Zeit von 1929 bis 1939. Und Florian Elies hat ja die Gabe, wie schon auch bei 1913, Fakten und Dinge so patchworkartig aneinander zu reihen und damit so eine Zeit in unheimlicher Intensität zum Leben zu erwecken. Und er hat dafür auch super viel recherchiert, habe ich mal mich schlau gemacht. Also er hat da, glaube ich, über 400 Bücher gelesen, über 2 Jahre recherchiert und halt auch mit ganz, ganz viel Insiderwissen sich da an diese Gruppierung, vor allem dieser Berliner Bohème, rangepirscht. Ne? Es geht im Wesentlichen um die Künstler und Literaten, die in den wilden 20ern in Berlin gewohnt haben, gelebt haben. Aber man merkt dann auch, wie dann die Nationalsozialisten ihre Macht ergriffen haben und dann mussten die natürlich auch alle irgendwo fliehen. Aber in erster Linie und dann direkt am Anfang ist es natürlich eine Beschreibung von unglaublichen Exzessen. Wer da mit wem und also manche Künstler haben da bei mir wirklich jetzt auch ein bisschen verloren, weil ich nicht geglaubt habe, was die da in der Zeit gemacht haben, außer Romane geschrieben. Also es geht hier im Wesentlichen um Bert Brecht, um die ganze Mann-Familie, um Hemingway, Gottfried Benn. Kästner hat sich als ganz merkwürdiger Mensch geoutet in dem Buch. Also, ne, der hat immer seine Wäsche freitags zu seiner Mutti nach Dresden geschickt. Da habe ich gedacht, und dann, ja, seine Freundin da bedient. Also, ich war schon ganz erst, also, es waren wirklich Fakten, die er da aneinandergereiht hat. Und er hat zum Beispiel auch, das habe ich gehört, er ist extra nach Südfrankreich gefahren, weil da sind auch ganz viele emigriert. Und hat dann wirklich geschaut, ob man von dem Haus, was die Manns damals bewohnt haben, das Meerrauschen hören konnte, was in vielen Briefen beschrieben wurde. Und er hat 1000 Briefe gelesen und hat alles auch zeitlich so in diese Abstände gebracht. Es ist also wie so ein Puzzle, was sich so aneinander reiht. Dass auch viele Literaten, Künstler miteinander zu tun hatten, von denen man es so gar nicht angenommen hat. Also ein ganz, ganz buntes Kaleidoskop dieser Zeit. Und es ist wie so eine ganz große Revue, liest sich das. Und er hat es auch sehr unterhaltend geschrieben, sehr witzig teilweise, aber man merkt dann halt wirklich, soweit es in die 30er Jahre reingeht, dass diese dunkle Zeit kommt. Und das ist auch sehr, sehr eindrucksvoll dargestellt. Also wirklich eine ganz absolute Leseempfehlung von mir, Florian Elies, Liebe in Zeiten des Hasses aus dem Fischer Verlag.
Okay, du hast mich allein jetzt auf jeden Fall schon überzeugt, dass ich das unbedingt lesen muss, weil ich war mir erst nicht so sicher. Und ob ich nicht vielleicht sein anderes Werk erstmal lesen soll, 1913
heißt es? Ja, das kannst du genauso lesen, weil das ist in der gleichen Machart geschrieben. Mhm. Und man ist immer erstaunt, wie er das recherchiert hat, dass so viele Dinge zeitgleich passiert sind, die so wichtig waren und dass viele bekannte Persönlichkeiten zeitgleich gelebt haben und die auch miteinander verwoben waren. Es ist wie so ein Puzzle, kann ich nicht anders sagen, dass Teile zusammengehören und 1913 kannst du genauso lesen. Hat vielleicht ein bisschen mehr einen politischen Twist noch.
Okay, gut zu wissen. Mhm. Aber das finde ich auch immer sehr interessant, dann bei solchen Büchern, wenn man die liest, zu sehen, okay, der hat gleichzeitig mit demjenigen gelebt und die beiden haben sich tatsächlich getroffen. Faszinierend.
Ja, total toll. Also, und in dem Fall auch ganz viele Frauen, wo von denen man jetzt erfahren hat, dass die zum Beispiel in diesen wilden 20ern sich komplett emanzipiert haben. Also die Frauen waren da wirklich wüst drauf. Die haben alle Konventionen abgeschüttelt und und die fliehen konnten, konnten es vielleicht auch weiterleben, aber die, die in Deutschland bleiben mussten, waren dann tatsächlich wieder, ja, mussten sich dieser Zeit dann beugen.
Okay. Gut. Du startest hier mit einem richtig guten, mit einer richtig guten Buchempfehlung.
Ja, ich war auch total begeistert von dem Buch. Ja.
Möchtest du noch ein zweites direkt vorstellen oder soll ich weitermachen?
Mach du mal weiter, weil das zweite, was ich jetzt habe, das ist so ein ganz anderes Genre. Vielleicht. Okay. Hast du da die bessere Überleitung?
Nicht wirklich. Ich habe auch ein ganz anderes Genre, denn ich habe ein Kochbuch ausprobiert. Also,
das ist wirklich anders.
Jetzt im Sachbuchbereich, aber ich mache mal mit einem Kochbuch weiter, was ich vor einiger Zeit ausprobiert habe, wo ich auch überrascht war, dass es sowas gibt, denn Sina hatte mal ein paar Bücher zu Porridge hierhin bestellt, nachdem irgendwie dieses Thema bei uns aufgekommen ist mit, was frühstückt ihr denn so? Und irgendwie kamen wir dann mal auf Porridge.
Ja, es ist auch sehr beliebt, ne? Und sehr gesund.
Und es schmeckt unglaublich lecker. Und es ist auch
und
so,
es sättigt.
Und es ist vielfältig zubereitbar. Ja. Das ist auch richtig toll. Und es gibt vom Dorling Kindersley Verlag ein Buch über Porridge. Das heißt auch Porridge, gesund und fit in den Tag. 70 Rezepte für gesundes Frühstück aus Hafer, Quinoa und Co. Kostet 12,95 €. Ist ein recht kleines auch, nimmt jetzt nicht viel Platz im Bücherregal weg.
Und lässt sich gut auch machen morgens.
Lässt sich richtig
oder machst es abends schon, kannst es auch so Meal Prep mäßig.
Sowohl als auch, ja. Denn es gibt vielfältige Rezepte, es ist übersichtlich dargestellt, hat sogar Infos mit Gesundheitstipps auch noch. Es ist auch bebildert, sodass du auch immer schon am Ende dann siehst, es ist auch sehr hübsch dargestellt in so einem Fertigglas und dann hast du diese einzelnen Schichten mit Hafer, dann Joghurt, dann halt die Früchte, die du noch dazu packst, da dann noch ein bisschen Quinoa und hast du nicht gesehen. Du hast da die verschiedensten Sachen, die auch hauptsächlich aus Kokosmilch dann tatsächlich hergestellt sind und du kannst die dann natürlich morgens machen, aber es gibt auch eine Sektion, sag ich jetzt mal, die nennt sich Overnight Oats.
Ah ja, das ist bekannt.
Genau, abends schon vorbereitest, du packst quasi ja die Haferflocken einfach nur in eine Schüssel, die Milch dann dazu, rührst das ordentlich um und deckst das dann ab und lässt das über Nacht dann im Kühlschrank quasi aufquellen. Das habe ich mal ausprobiert. Hat super geklappt. Es ist super einfach. Jeder kann es. Da brauchst du nicht wirklich groß eine großartige Anleitung für.
Aber das Buch bietet dann schon Inspirationen halt. Ne?
Auf jeden Fall. Ja, ich hatte auch ein paar Rezepte, bei denen hat mir dann irgendwie eine Zutat nicht so ganz zugesagt. Hab dann geguckt, gibt's vielleicht noch ein ähnliches Rezept und hab dann aus zwei Rezepten eins gemacht. Das hat auch super geklappt.
Ja gut,
geklappt.
Kochen ist Kreativität, ne?
Eben. Und entweder man lässt was weg oder man packt irgendwie was anderes mit zu dem Haferbrei in dem Sinne, ja?
Ja, genau.
Man kann ja wirklich alles damit essen und es ist super leicht zu machen, es schmeckt super, es ist gesund, absolute Empfehlung meinerseits.
Ja, super. Also das, was ich jetzt empfehle, hat nichts mit Kochen oder auch nichts. Also es ist wirklich ganz anders. Es ist ein Buch, was mich sehr, sehr, sehr berührt hat und was ich fast in einem Rutsch durchgelesen habe. Es ist auch nicht sehr umfangreich, aber es ist mir so ans Herz gegangen. Es heißt In einem Stern und ist von Puck Quartrup. Das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Das ist eine dänische junge Frau und sie erzählt in dem Buch ihre eigene Geschichte. Sie ist halt auch Journalistin oder zu der Zeit, als ihr das widerfahren ist, was sie beschreibt, war sie noch in der Ausbildung. Sie beschreibt ihre Geschichte und sie ist 26 und im 7. Monat schwanger. Sie hat einen 2-jährigen Sohn und eines Sonntags geht ihr Mann, will einen Halbmarathon laufen, bricht zusammen und stirbt. Und das ist ihre Situation. So setzt das Buch auch ein, direkt auf der ersten Seite. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gedacht habe, wow, was ist das? Dann muss ich ja weiterlesen. Also das, auf jeden Fall, wie sie da mit dieser Situation klarkommt, wie sie das gemeinsame Kind zur Welt bringt, wie sie erstmal auch gar keine Hilfe von außen in Anspruch nehmen kann und wie sie sich aus dieser doch unglaublich finsteren, düsteren, depressiven Situation wirklich wieder ans Licht kämpft. Also wie sie das schafft, eigentlich im Wesentlichen alleine, für ihre Kinder natürlich, aber will zeigen, es gibt immer einen Weg aus vermeintlich wirklich ganz, ganz schlimmen, ganz, ganz traurigen, ganz, ganz verzweifelten Situationen heraus. Das hat sie auch sehr offen und emotional einfach komplett aufwühlend beschrieben. Aber da es wirklich ein positives Ende nimmt, jetzt nicht spoilern, aber es ist eine Message, man kann auch aus ganz schrecklichen Situationen gestärkt und positiv rausgehen.
Okay. Es ist also auf jeden Fall ein dramatisches, trauriges Buch.
Ja.
Aber es gibt Hoffnung.
Es gibt Hoffnung. Ganz im Gegenteil. Das macht das Buch vielleicht dann auch wieder nicht ganz so belastend, weil man weiß, da kommst du wieder raus.
Toll. solche Bücher mag ich. Ich lese ja schon ganz gerne auch Bücher, die schon auch einen traurigen Hintergrund haben, traurige Motive oder auch gerne dramatische Motive. Aber ein hoffnungsvolles Ende ist doch immer schön, solange es halt nicht gekünstelt
ist. Nee, es ist ja authentisch, das ist ja das Gute, also das beeindruckt mich ja dann immer noch umso mehr, wenn sich jemand das ausdenkt, ist eine Sache, aber es ist wirklich ihr eigen, es ist eine biografische Angelegenheit und da hat sie hinterher auch nichts konstruiert oder so, es ist einfach wirklich so passiert und das ist sehr beeindruckend. Mich hat es komplett mitgenommen, aber ganz, ganz schön. Ganz toll.
Werde ich auch mal reinlesen.
Ja, ist wirklich dünn. Du wirst das ganz schnell durchkriegen.
Knapp 200 Seiten?
Oh, 200 ein bisschen wahrscheinlich.
Okay, gut. Das hat man wirklich recht schnell durch.
Ja, ja.
Vor allem, wenn es dann auch noch so gut geschrieben ist, liest man es in einem Stück.
In einem Stück. Ja, schön. Sie ist Journalistin, sie versteht ihr Handwerk.
Okay, ja, das auf jeden Fall.
Ja, genau.
So. Und wir machen wieder einen ganz anderen Abstecher biografisch zu Kochbuch, wieder zu biografisch und jetzt kommen wir zu zur Sternkunde.
Sternkunde. Ui. Ja, in einem anderen Stern. Und in einem Stern hieß ja das von der Quartrupp.
Da haben wir die Überleitung.
Perfekt.
Wir haben es abgestimmt. Hervorragend. Und zwar habe ich gelesen Der Atlas des Himmels, eine kleine Geschichte der Astronomie von Edward Brooke Hitching im Knesebeck Verlag erschienen. Ist auch ein etwas größeres Hardcover, ist jetzt nicht unbedingt was man unterwegs mitnimmt. Sondern eher, was man zu Hause gemütlich auf der Couch liest oder vielleicht auf dem Balkon. Auf jeden Fall am besten zu Hause. Der Autor ist außerdem bekannt für seinen Atlas der erfundenen Orte, den vielleicht einige kennen.
Ja,
Und er hat noch geschrieben, der goldene Atlas, die abenteuerlichen Reisen der großen Seefahrer, Entdecker und Forscher. Was?
Dumont,
nee, die sind alle im Knesebeck Verlag.
Schöner Verlag.
Ja, hat auch eine wunderschöne Aufmachung, wirklich sehr, sehr, wirklich wunderschön illustriert, sehr künstlerisch. Und so ist auch die gesamte Aufmachung des Buches. Also es geht halt quasi wirklich um Sternforschung um die Erforschung des Himmels, wirklich angefangen bei den Neandertalern bis hin zu unserer modernen Zeit. Mhm. Es wird quasi alles nochmal durchgegangen, wie die Babylonier bekommen ihr eigenes Kapitel, der Himmel im alten China, die ägyptische Astronomie, die alten Griechen, himmlische Sphären und genau, dann gibt's auch noch ein Kapitel mit das islamische Wissen erreicht Europa, Sternhimmel Mittel- und Südamerika. Es wird natürlich auf Galileo Galilei eingegangen. Johannes Kepler hat natürlich auch sein eigenes
die
Kapitel.
Die gehören dazu, ne?
Richtig. Newtons Physik natürlich auch. Ja, auf Asteroiden wird eingegangen, auf den Planeten Neptun. Es ist ein sehr vielfältiges Buch, was wirklich alles abdeckt, was es über unseren Sternhimmel zu wissen gibt, wirklich von der Antike bis zur modernen Zeit.
Aber eher für Erwachsene jetzt, nicht?
Ist,
für
genau.
Jugendliche auch schon? Also ein Geschenk für die Konfirmation oder irgendwie so, könnte man es machen zur Not?
Kann man machen, also für
jemanden. Interessierte.
Genau, wenn der Jugendliche, die Jugendliche wirklich sich für den Sternhimmel und für Astronomie wirklich interessiert, ja, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ansonsten ist es wirklich eher ein Buch für Erwachsene. Mhm. Auch die Aufmachung mit den Fotos von wirklich antiken Gegenständen bis hin zu Wandmalereien aus von den Neandertalern, genau. Das ist jetzt nicht wirklich was für Kinder. Dadurch, dass halt wirklich, wenn meistens auch Fotos wirklich abgebildet sind, nicht so wie Zeichnungen in einem anderen Sternbuch, was ich jetzt noch zu Hause habe, was vielleicht eher für Kinder geeignet wäre noch. Also ja, das ist auf jeden Fall für Erwachsene, dadurch, dass halt im Bezug auf die Antike zum Beispiel auch noch großteilig mit auf die Mythen eingegangen wird.
Ja, das ist dein Ding, ne?
Ja, natürlich, wenn da im alten Ägypten dann der Sternhimmel quasi drüber gesprochen wird und was die alten Ägypter davon glaubten und wie sie ihre Landwirtschaft demnach natürlich ausgerichtet haben und dann natürlich der Götterglaube, dass ja Hathor quasi der Himmel ist und die Sonne, die ja eigentlich Ra ist, die aber in verschiedenen Sphären dann noch andere Namen hat, wie zum Beispiel die Mittagssonne, die wird Horakti ausgesprochen.
Okay.
Ja, das ist mein Ding. Ich liebe sowas.
Ja.
Also für alle Astronomieinteressierten kann ich dieses Werk sehr empfehlen, vor allem auch für Einsteiger, die wirklich mal so einen Gesamtüberblick haben möchten, die dann vielleicht später sagen möchten, okay, ich interessiere mich jetzt aber besonders für, weiß ich nicht, die Griechen oder halt das alte Ägypten oder doch lieber nur für unseren modernen Sternenhimmel, wie wir mit unserer Technik da wirklich vorangekommen sind oder halt für Isaac Newton.
Genau. Ja, wir haben ja hier auch das Galileum, also ist bestimmt auch eine gute Empfehlung, wenn man da mal sich ein bisschen näher mit beschäftigen will oder da mal hingehen will, dann hat man da schon einen ganz guten Einstieg. Ne?
Richtig.
Ja, genau. Super. Das ist doch eine gute Kombi.
Ja. Und wie machen wir jetzt den Übergang zum dritten Buch? Was hast du?
Also ich glaube, unser Interesse an Büchern geht ganz weit auseinander.
Okay.
Aber umso bunter können wir natürlich jetzt hier auch das Angebot für unsere Hörer machen. Ne?
Genau.
Ja, ich habe von Doris Knecht die Nachricht gelesen. Ja, irgendwie hat mich dieses Buch, weiß gar nicht, warum es mich angesprochen hat. Es hat mich angesprochen. Meistens ist es dann tatsächlich so die erste Seite oder fast schon der erste Satz. Wenn der gut läuft, dann läuft's. Ne? Genau, in dem Fall lief's auch. Vielleicht auch, weil die Protagonistin eine Frau ist und weil die gesamte Geschichte auch damit zu tun hat, dass einer Frau ziemlich böse und übel mitgespielt wurde. Und dann bin ich als Frau natürlich auch irgendwo da ein bisschen, fühle ich mich eher angesprochen. Ne?
Ja.
Also die Protagonistin heißt Ruth und sie ist Witwe. Aber sie ist, sie arbeitet als Moderatorin und Drehbuchautorin und das impliziert schon, dass es eigentlich eine ziemlich taffe und emanzipierte Frau ist. Also ist jetzt nicht irgend so ein Mäuschen. Sie wohnt in einem mittlerweile ziemlich angesagten Vorort. Früher war das so ein bisschen vernachlässigter Ort, aber mittlerweile ist es eine ganz hippe Gegend geworden. Und ihr verstorbener Ehemann war Schreiner und hat dieses Holzhaus selbst gebaut. Da wohnt sie jetzt. Und sie versucht dann halt jetzt nach dem Tod ihres Mannes ihr Leben neu zu ordnen. Und sie hat dann auch im Nachgang erfahren, dass ihr Mann eine Affäre hatte, was sie schon so ein bisschen jetzt aus dem Gleichgewicht bringt. Aber Gott, es muss weitergehen. Sie hat auch noch ein Kind, was mit ihr in dem Haus wohnt. Und sie muss halt funktionieren. Und die Sache ist jetzt die, dass sie seit einiger Zeit anonyme Nachrichten bekommt. Also der Titel, die Nachricht, also sie bekommt anonyme Nachrichten per SMS, also auf ihr Handy. Und die sind halt wirklich ziemlich, ziemlich übler Art. Und das Schlimme ist, dass nicht nur sie die bekommt, sondern auch ihre ganze Umgebung, also ihre Kinder, ihre Freunde teilweise. Und sind auch teilweise Details aus ihrem Leben, die, wo sie denkt, woher weiß das jemand? Also es ist ein bisschen, das ist sehr unheimlich und man weiß absolut nicht, wo die herkommen. Sie recherchiert so ein bisschen und glaubt, dass es Ludwigs, also der Ex, also der verstorbene Mann heißt Ludwig, dass es halt seine Affäre ist, die dann irgendwie so ein bisschen böse im Nachgang da rumstichelt. Aber das bleibt unbewiesen, es bestätigt sich nicht. Dann ist es so, dass Ruth auch eine Beziehung eingeht zu einem Mann, den sie sehr interessant findet, der sich ihr aber auch immer wieder entzieht. Und wer war das jetzt mit diesen Nachrichten? Wie kann sowas passieren? Wie kann man sich davor schützen? Das ist im Grunde so die Kernaussage von diesem Buch. Wie es jetzt weitergeht und wie es ausgeht, das wäre jetzt mehr oder weniger Spoilern, das mache ich jetzt hier nicht. Aber man erfährt, wie hilflos im Grunde Frau davor steht. Also, und dann kommt natürlich auch noch viel diese ganze Familienkonstellation dazu. Es ist ein sehr interessantes Buch über diese Art der Social Media Verfolgung im Grunde und einer super interessanten Familiengeschichte. Mhm. Ja, einfach eher ein Frauenroman tatsächlich.
Okay, weil ich bekomme hier gerade eher so ein bisschen Thriller-Vibes tatsächlich noch. Und irgendwie muss ich gerade so ein bisschen an Arno Strobel denken, den du ja immer sehr gerne liest.
Gibt es aber Tote, die gibt es okay. Ja nicht.
Okay, also es besteht doch noch ein Unterschied zwischen ihr und definitiv. Arno Strobel.
Es besteht ein großer Unterschied zwischen ihr und Arno Strobel. Nee, da sind es tatsächlich nur in Anführungszeichen diese ganz bösen, bösen Nachrichten und dass man wirklich sich auch ein bisschen, dass sie sich jetzt auch wirklich ein bisschen verfolgt vorkommt, dass viele Leute, von denen sie denkt, dass das ihre Freunde wären, die überhaupt gar kein Verständnis dafür haben, dass sie das so mitnimmt, dass sie denkt, naja, lass doch machen oder also dass man sieht da so eine Frau, die eigentlich ja alleine ist und ihren Platz noch so dann doch sucht, obwohl es eigentlich eine taffe, selbstständige Frau ist, aber da bröselt dann was, da fängt es wirklich an zu bröckeln in ihrem Selbstbewusstsein und es ist halt ein Frauenroman tatsächlich, aber kein romantischer tatsächlich nicht, es ist wirklich was mit harten Tatsachen.
Okay, also schon eher was Psychologisches, ja, nicht psychologische, Thriller, aber Thriller, durchaus nee. Mystery.
Psychologisch so. Eher. Psychologisch, eher so okay. Diese psychologische Richtung. Ganz genau.
Finde ich cool.
Ja, wirklich psychologisch trifft es ganz genau, weil das schon das Innenleben dieser Frau auch betrifft. Ne? Ganz klar, ganz klar.
Klingt auch wieder sehr interessant. Ach, cool. Wir haben hier richtig gute Buchempfehlungen heute.
Ja.
So, wir driften schon wieder in eine andere Richtung ab. Beziehungsweise bei mir scheint es irgendwie sehr einheitlich zu sein. Ich bin selbst sehr überrascht. Ich habe ja immer irgendwie eine Fantasy-Empfehlung noch. Ja. Bei mir gibt es dieses Mal 3 Sachbuchempfehlungen. Ich bin höchst überrascht über mich selber.
Ja gut, dann haben wir ja eine ganz breit aufgestellte Sache hier. Ne?
Genau, und zwar möchte ich euch noch empfehlen, da gerade auch letztes Wochenende Welttag des Buches war, möchte ich euch empfehlen, Papyrus, die Geschichte der Welt in Büchern von Irene Vallejo. Mhm. Weil es schon vorab beworben wurde als weltweiter Bestseller. Das Buch hat sich nämlich in ihrem Heimatland schon unglaublich gut verkauft und jetzt ist es endlich ins Deutsche übersetzt worden. Es ist ein Sach- bzw. Geschichtsbuch über Bücher und ihre Entstehung. Halt auch wieder angefangen im antiken Griechenland und im alten Ägypten natürlich. man erkennt irgendwie so einen roten Faden bei mir, habe ich so das Gefühl. Irgendwann werde ich auch nicht mehr über das alte Ägypten reden, aber bis der Tag kommt, das kann nur etwas dauern.
Naja, ja. Ist aber sehr vielfältig. Also vom Himmelskörper zum Papier, ich meine, eben. Ist doch eine große Bandbreite.
Es gibt einen Unterschied, genau.
Ja, genau.
Genau. Ja, wo fängt man an? Bei Alexander der Große und der Bibliothek von Alexandria. Alexandria. Okay, ich würde es nämlich auch eher so aussprechen, weil ich habe nämlich auch mal Leute gehört, die Alexandria sagen. Deswegen bin ich mir etwas unschlüssig. Aber gut, wir einigen uns auf Alexandria. Ja, da angefangen und es geht natürlich auch wieder ein bisschen zur Moderne durch. Es wird natürlich auch der moderne Buchdruck angesprochen. Durch den Herrn Gutenberg.
Guter Herrn, ja.
Der gute Herr auch Gutenberg.
Auch schon ein bisschen her, ne?
Das ist auch schon so ein bisschen her im Mittelalter, genau. 1450, ja, sind ein paar Jährchen. Und was ich auch sehr schön fand, denn das Leseexemplar hat sich die Sibylle jetzt mitgenommen. Mhm. Und in dem Buch wird noch die Helene Hanf natürlich erwähnt.
Ach ja, die mag sie auch
und
so gerne.
Genau, und diese Sibylle hatte mir die Helene Hanf nämlich mal geschenkt, ihr 84 Charing Cross Road. Genau, wo sie ja quasi wirklich ihre Korrespondenzen mit dem Buchinhaber in dieser Charing Cross Road in England halt hat. Sie selbst ist ja Amerikanerin und da entstand dann halt diese Übersee-Brieffreundschaft. Und die wird im Papyrus auch nochmal erwähnt und dargestellt von der Irene Vallejo.
Vallejo,
ein sehr schöner Nachname, ich finde den toll. Ja, ist wirklich, dieses Buch ist im Allgemeinen wirklich eine Liebeserklärung an das Buch selbst, gerade auch an Buchhändler und an Buchhandlungen, denn allein dieses Vorwort, an manchen Stellen dachte ich mir so, okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel Honig um den Mund geschmiert, aber nee, wirklich, sie macht da wirklich eine sehr große Liebeserklärung an jeden einzelnen Buchhändler, an jede einzelne Buchhändlerin, was für einen tollen Job wir leisten, dass wir hier quasi Wissen über all diese Jahre weitergeben, egal durch welche Krisenzeiten oder auch guten Zeiten, wir sind immer dafür da, Wissen zu vermitteln oder schöne Geschichten, damit Leute in Fantasiewelten abdriften können, um der Realität entfliehen zu können. Wirklich, das
ist, muss man es auch mal sehen, ja.
Richtig, also welcher Buchhändler oder Buchhändlerin sich nach diesem Buch nicht wertgeschätzt fühlt, ja.
Aber es ist auch für alle anderen.
Es ist für alle anderen, natürlich. Es ist besonders für Leute halt einfach, die besonders bibliophil sind, die sich, die eine sehr große Liebe für Bücher haben auf jeden Fall. Die werden sich gerade auch freuen, dieses Buch in ihrem Bücherregal stehen zu sehen, denn es hat auch wieder eine wunderschöne Aufmachung.
Ja, dann wirklich, also das würde ich erwarten.
Es ist ein Hardcover vom Diogenes Verlag und wie üblich ist es halt komplett weiß aufgemacht und vorne ist aber so eine Papyrusstaude zu sehen in grün und die hat so goldene Sprenkel, sage ich jetzt mal. Wunderschönes Buch. Sowohl von Aufmachung als auch von Inhalt. Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall für Leute, die sich für Bücher für Bücher begeistern können. Finde ich, eignet sich gerade auch super als Geschenk für jemanden, der nicht unbedingt weiß, ich möchte jetzt jemandem was ein Buch schenken, derjenige liest unglaublich viel, aber ich weiß jetzt nicht was. Da würde ich sagen, nehmen Sie doch das, weil derjenige wird sich bestimmt für die Entstehung der Bücher auch in irgendeiner Form interessieren.
Ja.
Und was wollte ich noch sagen? Genau, auf jeden Fall. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. also Buch auf jeden Fall für Leute, die sich für Bücher interessieren, aber genau, auch für Leute, die sehr geschichtsinteressiert auf jeden Fall sind. Weil wirklich sehr viele geschichtliche Eckpunkte halt wirklich abgearbeitet werden, gerade in der Antike.
Aber wahrscheinlich auch in einer leicht verdaulichen Art und Weise. Ja. Also man muss ja jetzt dann jetzt...
das sei auf jeden Fall dazu betont.
Gut lesbar, also nichts für besonders spezialisierte Menschen oder so, sondern
ist nicht sehr...
Für den interessierten Laien nehme ich mal an.
Genau, das sehr, sehr gut formuliert. Ja, für den interessierten Laien. Also jetzt nicht so extrem geschichtsträchtig, wirklich so im... so Hardcore-Sachbuchmäßig, sondern es ist halt schon, es ist zwar ein Sach- und Geschichtsbuch, aber es ist schon sehr romanhaft durchaus erzählt. Also man kann es wirklich sehr fließend und flüssig lesen.
Ja, wie beim Ilias wahrscheinlich auch. Ja. Ne? Ist ja letztendlich auch ein Sachbuch. Es sind wirklich Fakten, die recherchiert wurden, die hieb- und stechfest sind. Aber man liest es wie Butter, wie ein Roman. Und ist auch entsprechend unterhaltsam.
Ja.
Also ist jetzt nicht, dass du denkst, musst du dir irgend so ein Datum merken oder es ist irgendwie, also es ist wirklich eine ganz, wirklich, wahrscheinlich wie bei dir auch ein sehr, sehr gut lesbares Buch.
Ja. Ja. Kann man auf jeden Fall gut miteinander vergleichen.
Mhm.
Ja.
Alles klar.
Ja, das war meine Buchempfehlung.
Ja, ich habe noch eins.
Du hast noch eins.
Ich habe noch eins, ja.
Gerne.
Aber das ist wieder auch sowas psychologisches, familienmäßiges.
Ich hatte gerade drei Sachbücher, da kannst du.
Ja.
hau raus!
Ja, das ist von der Eilid Gundagoschen. Von ihr hatte ich schon Löwenwecken gelesen im Kann und Aber Verlag und das fand ich schon damals wahnsinnig toll. Das hat mich auch gepackt. Und jetzt hat sie ein neues geschrieben, das heißt Wo der Wolf lauert. Auch wieder bei Kann und Aber erschienen und es ist im Grunde geht es um die Familie Schuster. Die Mutter heißt Lilach und sie lebt mit ihrem Mann Michael und ihrem Sohn Adam in Silicon Valley. Der Vater hat einen gut bezahlten Job, also ja, sind so diese wirklich avancierte Familie. Vater hat einen Job, Mutter macht so ein bisschen was Ehrenamtliches und der Sohn Adam geht auf eine gute Schule.
Das typische Bild.
Das typische Bild, heile Welt einer Bilderbuchfamilie. Und ursprünglich kommen die Schusters aus Israel, aber ne, Israel gilt jetzt nicht unbedingt als der sicherste Ort zu leben. Und Silicon Valley ist für einen IT-Menschen natürlich auch ein gutes Ziel. Also haben sie gedacht, gut, dann wandern wir aus in die USA und dann kann unser Kind in Ruhe und wirklich mit aller Unterstützung und mit den besten Mitteln aufwachsen. Das haben sie sich so gedacht, aber auch, dieser Ort, wo sie wohnen, ist auch noch richtig heile Welt. Aber eines Tages geschieht das, womit keiner gerechnet hat, und in der naheliegenden Synagoge wird ein Anschlag verübt. Ja, und die Gemeinde ist natürlich in Aufruhr, ganz klar, das ist eine Sache, die einfach unheimlich viel Wirbel auf und wer hat es gemacht und warum überhaupt und was können wir dagegen tun? Die Gemeinde schließt sich zusammen dann ereignet sich aber noch etwas, dass auf einer Party von Adams Klasse ein Junge auf einmal zusammenbricht. Man vermutet zuerst, der hat Drogen genommen und irgendwie wird er deswegen, also ohne äußeren Einfluss, einfach umgekippt sein. Aber das bestätigt sich nicht. Und die Mutter, also Lilach, beobachtet ihren Sohn und merkt, wie sich Adam ihr immer weiter entzieht. Er ist halt auch Teenager, er ist in der Pubertät, ist vielleicht auch ein Alter, wo man jetzt nicht mit allen Problemen zu seiner Mutter kommt. Aber sie, also ein bisschen Helikoptermutter, erwartet das. Ne? Ihr kleiner Junge muss doch mit allem zu ihr kommen und alle ihre Probleme. Und er tut es halt eben nicht. Ganz im Gegenteil, nach diesem Anschlag in der Synagoge hat es eine Art Selbstverteidigungskurs gegeben. Und da geht Adam jetzt hin und er wird geleitet von einem Ex-Soldaten, der unheimliches Charisma hat, der auch versteht, diese Jugendlichen zu beeinflussen beziehungsweise auch zu begeistern. Ne? Also die machen also Outdoor-Camps, Survival-Training, das finden die ganz toll und sie folgen diesem Uri halt bedingungslos. Und auch die Familie von Adam nimmt den mit in Urlaub und befreundet sich mit dem an. Aber so nach und nach und ganz subtil und leise schleichen sich da so kleine, also wie das bei Gundagoschen auch schon bei Löwenwecken war, so kleine Zweifel an, ob das alles so in Ordnung ist. Und was ist denn da wirklich auf der Party passiert? Und was macht der Sohn Adam denn tatsächlich, wenn er auf diesen Survival-Camps ist oder in der Woche da trainieren geht? Das ist so eine ganz, ganz subtile Spannung, die da aufgebaut wird. Und Dann merkt die Mutter auch, dass ihr Sohn gemobbt wird. Also es bauen sich so Szenarien auf, von denen man, wo man dann gar nicht weiß, meine Güte, warum hat die das nicht gemerkt? Was ist mit dieser Familie los? Das war doch alles so heile Welt. Was ist denn da passiert, dass das alles so zusammenbröselt? Ja, und das ist das, was ich persönlich als sehr spannend empfinde. Mhm. Und ja, wie die Lösung halt am Ende ist, das verrate ich jetzt auch nicht.
Genau, denn wir sind ein vorbildlicher Podcast, wir spoilern nicht.
Spoilern nicht und ja, die Spannung wird dann eigentlich bis zuletzt gehalten. Mhm. Ja.
Klingt auch wieder sehr psychologisches Familienbild.
Sehr psychologisches Familienbild, ja, tatsächlich. Ja, solche Bücher, die faszinieren mich so ein bisschen, wo halt Menschen, die miteinander agieren, ja, diese Spannung zwischen den Menschen, mhm. Ja.
Oder, okay. Ja. Da muss ich mal reinlesen. Nee, das interessiert mich auch. Also, ich möchte jetzt wissen, wie es ausgeht, aber ich möchte nicht, dass du mich spoilerst. Von daher.
Das werde ich reinlesen. Das mache ich hier nicht. Das mache ich hier nicht. Ja.
Ja.
Und was hast du dir denn vorgenommen? Wenn du jetzt vielleicht nicht mehr so viele Sachbücher lesen möchtest, hast du einen Sub, einen Stapel ungelesener Bücher?
Wir haben Stapel ungelesener Bücher, auch als Buchhändler doch nicht.
Nein.
Ach ja, der Stapel wächst und wächst, ja. Ich muss mich natürlich erst einmal entschuldigen, denn ich hatte eigentlich letzte Podcast-Folge versprochen, dass es dieses Mal eine Rezension zu Orhan Pamuks Die Nächte der Pest geben wird.
Ah, ja. Mhm.
Den habe ich aber noch nicht durch, denn ich habe gerade mal die ersten zwei Seiten gelesen,
okay.
Weil ich im Moment irgendwie meinen Kopf bei anderen Büchern doch hatte. Aber er liegt auf meinem Nachttisch. Er steht auch ganz oben auf der Liste bei mir. Ich kann auf jeden Fall schon mal so viel sagen, weil ich das Vorwort nämlich auch schon gelesen habe. Orhan Pamuk beschreibt sein Buch selbst als belletristisches Werk, als Historienroman, der tatsächlich auf geschichtlichen Fakten basiert.
Also ist immer eine gute Kombi, ne? Also ich finde es eine gute Kombi. Ja.
Es ist also ein Geschichtsbuch, was aber in Romanform jetzt geschrieben ist und die Geschichte erleben wir quasi durch Charaktere, die es tatsächlich so auch gegeben hat, die Orhan Pamuk jetzt aber natürlich für dieses belletristische Werk nochmal für sich so ein bisschen etwas anders erarbeitet hat.
Ja,
so.
Aber das macht genau. Die ganze Sache doch gut verdaulich und gut lesbar und ja, einfach eine gute Sache, Geschichte zu konsumieren, also genau. Konsumieren im besten Sinne. Jetzt.
Wo ich dann auch wieder bei meinen Geschichtsbüchern bin, für die ich im Moment irgendwie so ein Fable entwickelt habe, ja, hätte ich nie gedacht. Ich habe immer gedacht so, ach nee, Thriller lese ich nicht. Dann hat meine Mama Thriller gelesen, jetzt lese ich auch Thriller. mein Cousin hat die Geschichtsbücher gelesen. Ich dachte, ja, so Sachbuch, Geschichtsbuch, nö, interessiert mich nicht. Und jetzt lese ich sie auch. Also ich werde durch meine Familie beeinflusst in meinem Buchgeschmack doch auch so ein bisschen. Aber ich beeinflusse auch, denn mein Cousin hat tatsächlich mal ein belletristisches Werk gelesen.
Ja, schau. Man muss immer im Austausch bleiben. Ich glaube, dann hat man so eine ganz gute, breit aufgestellte Sache. Ja, ich neige halt auch. Diesen eher psychologischen, ja, weiß ich auch nicht, solchen Familienromanen halt. Oder?
Ja.
Ja, ich hatte jetzt angefangen mit dem Das mangelnde Licht von der Nino Haratischvili, aber das ist ja tatsächlich auch so wirklich
sehr,
sehr...
Das ist so ein kleiner Schinken.
Das ist ein großer Schinken. Aber es hat schon so, so toll angefangen, dass ich, ja, dass dieser Schinken, glaube ich, gar nicht so dick ist, weil man bleibt dran, es ist einfach... tolle Sprache, tolle Geschichte. Also kann dann ich ja dann mal berichten, wenn ich durch bin.
Sehr gerne. Das nächste Mal, wenn wir zwei uns hier treffen. Nee, aber dann hat man sowas ja auch immer schnell durch. Sobald man einmal den Anfang gefunden hat und wenn es wirklich
weil es geht
so
um vier Freundinnen, es geht um vier Freundinnen und man, also ich möchte einfach wissen, was die erlebt haben und es spielt in Georgien und hat auch ein bisschen politischen Hintergrund und es erinnert jetzt halt ein Ticken daran, was jetzt da gerade, also nicht ganz so hart, aber was da gerade in der Ukraine passiert. Aber vielmehr, also im Vordergrund steht tatsächlich die Geschichte von diesen vier Freundinnen. Aber ich bin noch nicht so ganz weit, von daher, wer weiß, was da noch alles passiert.
Du berichtest.
Ja, mach ich.
Ich berichte auch über Orhan Pamuk.
Genau.
Ich freue mich aber tatsächlich auf ein Fantasy-Buch, was jetzt am 9.5. rauskommt. Von Susanna Clark kommt Piranesi auf Deutsch raus.
Aha.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist nämlich auch ein eher dünnes Taschenbuch, hat auch vielleicht gerade mal 200 Seiten. Mhm. Ja, und es ist eigentlich auch nicht so wirklich bekannt, worum es genau geht. Also es geht auf jeden Fall um Piranesi, der ja auch aus der griechischen Mythologie entstammt. Griechisch, ja, ich meine aus der griechischen Mythologie entstammte. Und Piranesi hält sich irgendwie an einem Ort auf und es ist nicht so genau klar, was er an diesem Ort macht, wie er da überhaupt hingekommen ist. Er weiß selbst wohl irgendwie auch nicht so genau, wer er wirklich ist, was er jetzt halt wirklich alles zu machen hat, was so seine Aufgabe im Leben ist. Und es ist, also die Geschichte befasst sich wohl damit, mit ihm sein Leben quasi zu erkunden. So viel habe ich zumindest schon mal rausgelesen. Ich bin gespannt.
Ja,
bin sehr gespannt, worum es da geht und wie das Buch dann auch zu Ende geht.
Ich freue mich im nächsten Podcast
im
mit
nächsten
dir.
Im nächsten Podcast, ja. Worauf freust du dich noch? Was liegt bei dir noch auf dem TBR?
Ja, ich hatte mir, ich weiß jetzt auch nicht warum, ich glaube, ich fand das Cover so schön.
Muss es auch geben.
Es ist jetzt auch nicht wahnsinnig neu, es ist von Dolly Allerton, Die Gespenster.
Ah,
ich,
ja.
Da war es dann auch der erste Satz und die ersten Sätze, wo ich dachte, oh ja, das möchtest du weiterlesen, dann möchtest du wissen, wie es weitergeht. Ich lese sie so ein bisschen parallel. Ist eine junge Frau, 32, ich glaube, die muss einfach auch mit ihrem Leben klarkommen. Also und sowas interessiert mich einfach.
Ja. Hat Sina gelesen und Karin hat es auch gelesen. Die fanden es beide unglaublich toll.
Ja, guck, dann brauche ich ja nichts mehr dazu zu sagen, aber ich möchte es trotzdem auch lesen. Ja.
Mach das.
Ja.
Ich finde, die Taschenbuchausgabe sieht jetzt richtig hübsch aus. Das deutsche Hardcover war ja in rosa und grün gestaltet. Und
das ist jetzt lila, ne?
Lila und gelb, tolle Farbkombi.
Ja, sieht gut. Das ist, deswegen habe ich auch hingegriffen, habe gedacht, wow.
Du hast extra gewartet, weil du wusstest.
Ja, genau. Ja.
Was auch noch am 9.5. rauskommt, ist der zweite Teil der Dark Iceland-Serie von dem Ragnar Jonasson. Der heißt Todesnacht. Mhm. Auf den freue ich mich auch sehr. Der Todesnacht
Krimi,
wurde
ne?
jetzt, ja, Krimi, beziehungsweise skandinavischer oder eher isländischer Thriller.
Mhm.
Ich mag Ragnar Jonasson. Jetzt sein letztes Frost, genau, was ja quasi so eine Art Spin-off zur Hulda Hermannsdottir-Trilogie war. Es war zwar auch gut zu lesen, aber ich war ja letzten Endes jetzt nicht so begeistert von dem Ende, beziehungsweise von der Auflösung, wer jetzt der Mörder war. Und von der Dark Iceland-Serie hoffe ich mir doch wieder einiges, weil die Hulda Hermannsdottir-Reihe hat mich sehr begeistert und jetzt Dark Iceland wird tatsächlich neu aufgelegt. Die gab es tatsächlich mal, waren dann vergriffen gemeldet und BTB bringt sie jetzt nochmal neu raus und darauf freue ich mich.
Ja, dann hast du doch was Spannendes.
Ja, habe ich Fantasy, habe ich Thriller, mal wieder was anderes.
Ja, genau. Ja,
Hast du noch was?
Nee, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr.
Okay, dann hätte ich sonst noch was. Und zwar nämlich ein Sachbuch, was ich gestern bei Libri in der Bibliografie gesehen habe, bei den Neuerscheinungen. Das kommt am 16.05. raus. Heißt Vielfältige Liebe entdecken von Julia Shaw.
Bi.
Handelt von Bisexualität.
Ach, so Bi.
Ja, so Bi.
Ich hatte spontan an Bienen gedacht.
Bienen.
Okay. So Bi.
Ja, hätte man jetzt auch denken können, Bi mit zwei E. Nein, ja. Bi, Bisexualität. Sie schreibt tatsächlich über Bisexualität, wie bisexuelle Menschen die Liebe für sich entdecken, wie sie vor allem in der Gesellschaft auch angenommen werden und auch repräsentiert werden durch Medien. Genau, Bisexualität ist, gehört mit zu den geringeren Vertretungen in der Gesellschaft. Also Heterosexualität gibt es ja tendenziell am meisten.
Ja,
danach kommt
da wird zumindest am meisten drüber geredet.
Auch. Richtig, das, dann kommt eher so die Homosexualität und dann irgendwann reiht sich die Bisexualität da dann noch ein bisschen mit an. Ja, und da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt drauf, weil über Bisexualität wird jetzt nicht so häufig geredet, weil ja auch viele der Meinung sind, das gibt es nicht. Entweder du bist hetero oder du bist homosexuell. Die Meinung vertreten einige Menschen.
Tatsächlich?
Was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich finde diesen Farbvergleich immer sehr schön. Blau ist eine eigene Farbe, Pink ist eine eigene Farbe und Lila ist eine eigene Farbe. Und ne?
Ja. Ja, aber also ich, für mich war es jetzt nicht so ganz fremd. Aber gut, vielleicht taucht es in den Medien anders auf. Aber ich glaube, die Diskussion über alle möglichen Varianten von Sexualität werden ja jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert. Also das hat jetzt schon mehr Öffentlichkeit als noch vor 20 Jahren. Ne?
Das auf jeden Fall. Aber es gibt halt wirklich immer noch halt diese, ich sage jetzt mal, Vorurteile, beziehungsweise halt immer noch so eine gewisse Unterrepräsentation, halt gerade auch in den Medien. Mhm. Und von daher finde ich schon wichtig, dass gerade so ein Buch auch rauskommt. Und ich freue mich sehr darüber.
Definitiv ist das wichtig.
Ja. So, ganz klar. Das war mein letztes Buch für diese Folge.
Ja, dann.
Dann.
Haben wir's.
Haben wir's. Wir hoffen, es waren wieder ein paar Buchempfehlungen für euch dabei.
Zumindest war es eine bunte Bandbreite, kann man nicht anders sagen.
Auf jeden Fall. Wir hatten sehr viele verschiedene Titel.
Ja.
Du mehr, ich weniger. Aber hoffentlich war was für euch dabei. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinhört. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt munter.
Ja. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.